Guten Abend. Seit mehr als 5 Jahren nun schon stehen sich die beiden Nachbarn in erbitterter Feindschaft gegenüber. Seit Russland die Krim annektierte und anschließend der Krieg im Osten der Ukraine losbrach. Russland eröffnete im vergangenen Jahr eine Brücke als Landverbindung zur Halbinsel, hier auf einer Marke der russischen Post verewigt. Und genau hier, an der Küste zur Krim, setzte Russland wenig später 3 ukrainische Militärboote fest und verhaftete 24 Seeleute. Diese Männer gehören nun zu den 35 Gefangenen, die Russland heute freigelassen und nach Kiew ausgeflogen hat, im Gegenzug zu 35 Russen, die aus ukrainischer Gefangenschaft freikamen. Das ist seit Kriegsbeginn der größte diplomatische Brückenbau, den der ukrainische Präsident da wagt. Doch wie stabil er sein wird, ist noch völlig offen. Ina Ruck.
Zeitgleich starten 2 Flieger. Ein russischer in Kiew, ein ukrainischer in Moskau. An Bord jeweils 35 Männer auf dem Rückweg in die Heimat. Und dann der Moment, als die ukrainische Maschine den russischen Luftraum verlässt. Bewegende Szenen am Kiewer Flughafen. Manche der Männer waren jahrelang in russischen Lagern. Der Gefangenenaustausch ist ein großer Erfolg für Präsident Selenskyj. Er begrüßt jeden Einzelnen persönlich. Auch der Regisseur Oleg Sentsov ist dabei. 5 Jahre war er in russischer Haft. Dies ist der erste Schritt, den Dialog wieder aufzunehmen. Die erste Etappe, um den Krieg zu beenden, um alle unsere Leute zurückzuholen und unsere Territorien wiederzubekommen. Zur selben Zeit landen auch in Moskau 35 Männer, zurück aus ukrainischer Gefangenschaft. Hier fällt der Empfang kleiner aus. Einzig der in Russland sehr bekannte russisch-ukrainische Journalist Kirill Wischinski wird persönlich begrüßt. Ihn empfängt der Chef der staatlichen Medienagentur. Es ist tatsächlich ein historischer Tag. Denn seit der Krim-Annexion vor 5 Jahren herrscht Eiszeit zwischen den beiden Ländern. Und ein blutiger Krieg, in dem sich Ukrainer und von Russland unterstützte Separatisten gegenüberstehen. Auch dieser Mann durfte heute nach Russland ausreisen, Volodymyr Zemach, ein Kommandeur der Separatisten. Er steht im Verdacht, am Abschuss des Flugs MH17 beteiligt gewesen zu sein. Die Niederlande, die weiterhin ermitteln, hatten vergeblich gegen seine Freilassung protestiert.
Tja, und die große Frage ist jetzt, Ina, ist das jetzt wirklich der Beginn eines großen Tauwetters? Kann man dem trauen?
Es ist ein großer Schritt, vor allem für die Ukraine. Selenskyj riskiert ja sehr viel. Er lässt einen der wichtigsten MH17-Zeugen nach Russland ziehen, wo er für die Ermittler erstmal nicht erreichbar sein wird. Das ist ein Schritt, der im eigenen Land sehr unpopulär ist. Es ist also ein hoher Preis, den er zahlt, aber es ist auch eine große Geste an Wladimir Putin in Moskau. Und das hat man hier sehr wohl registriert. Und es ist gut möglich, dass jetzt auch Putin mit so einer großen Geste antwortet. Das heißt, wir haben zum ersten Mal zumindest einen Funken Hoffnung, dass sich was bewegt in dem Konflikt.
Aber interessant ist ja, jetzt haben wir nur Jubelbilder aus Kiew gesehen. Warum ist man denn in Russland so wenig bewegt?
Tatsächlich ist das so, aber Russland ist ja offiziell auch gar nicht Kriegspartei und die Männer, die da ausgetauscht wurden, die heute in Moskau landeten, das waren gar nicht alles Russen, da sind ostukrainische Separatisten dabei, manche Männer auch, wo man die Staatsangehörigkeit nicht mal angegeben hat. Mit solchen Leuten zeigt Putin sich nicht und ich glaube auch, das russische Volk, die Russen haben sehr, sehr wenig Anknüpfungspunkte, deswegen war das hier eigentlich auch nicht so ein richtiges Thema heute.
Danke für die Information. Ina Ruck nach Moskau. Keinen Tag ohne einen weiteren Rückschlag für Großbritanniens Premier Johnson. Am Abend schmiss seine Arbeitsministerin hin. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Linda Zavakis.
Amber Rudd gab per Twitter bekannt, dass sie ihr Amt niedergelegt habe. Auch aus der konservativen Fraktion trete sie aus. Als Grund nannte die als gemäßigt geltende Konservative unter anderem den Rauswurf von Abgeordnetenkollegen aus der Tory-Fraktion durch Premier Johnson. Der steht wegen seines harschen Brexit-Kurses zunehmend in der Kritik. Bundeskanzlerin Merkel hat zum Abschluss ihres China-Besuches eindringlich vor einer Eskalation in der Hongkong-Krise gewarnt. Vor Studenten in der zentralchinesischen Stadt Wuhan äußerte sie die Hoffnung, dass der Konflikt friedlich gelöst werden könne. Alles andere wäre aus ihrer Sicht eine Katastrophe. Außerdem rief die Kanzlerin zu einem weltweiten Kampf gegen den Klimawandel auf. Dabei nahm Merkel auch explizit China in die Pflicht. Angesichts der Größe und Wirtschaftskraft sei die internationale Gemeinschaft auf die Hilfe des Landes angewiesen. Die CSU-Führung hat heute ihr Klimakonzept beschlossen, als erste Partei der Großen Koalition. Der Vorstand billigte das Papier auf einer Klausur am Starnberger See. Es setzt vor allem auf finanzielle und steuerliche Anreize, etwa für den Kauf energiesparender Haushaltsgeräte. CSU-Chef Söder erklärte, seine Partei wolle den Klimaschutz als Mitmachprojekt gestalten. Auch einkommensschwächere Bürger sollten sich beteiligen können. Der Iran setzt sich nach eigenen Angaben über eine weitere Bestimmung aus dem Atomabkommen hinweg. Der Sprecher der iranischen Atombehörde sagte, für die Anreicherung von Uran würden nun leistungsfähigere Zentrifugen verwendet. Es ist der dritte Verstoß gegen den Vertrag von 2015, den die USA bereits aufgekündigt haben. Zum Abschluss der Filmfestspiele von Venedig ist die Hollywood-Produktion Joker mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Der Thriller mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle erzählt, wie aus einem psychisch kranken Mann der Batman-Gegenspieler wird. Als beste Schauspieler ehrte die Jury den Italiener Luca Marinelli für seine Rolle in der Jack London-Verfilmung Martin Eden und die Französin Ariane Ascaride für ihre Leistung im Sozialdrama Gloria Mundi.
Es ist schon ein bisschen lustig, dass die junge Bundesrepublik vor 70 Jahren ihre ersten Demokratieübungen ausgerechnet in einer Turnhalle machte. Denn nicht immer sportlich wurde hier in Bonn gerungen um politische Konzepte. Der SPD-Vorturner Herbert Wehner beispielsweise dachte sich so schöne Beleidigungen aus wie Übelkrähe für den CDU-Kollegen Wohlrabe und wurde 77 Mal zur Ordnung gerufen. Seit 20 Jahren nun wird unter der gläsernen Kuppel des Reichstags in Berlin getagt und es ist voller geworden im Parlament. Bunter zwar, aber auch routinierter, weil nicht mehr ganz so lebhaft gestritten wird. Nur der Ton ist in jüngster Zeit wieder ruppiger geworden. Michael Stempfle gratuliert zum Ehrentag des Bundestags.
Unter den Augen des Bundesadlers in Berlin und zuvor in Bonn ringen um die besten Ideen. Es geht um etwas im Hohen Haus. Es geht um Deutschland.
Einen Augenblick mal!
Das sind doch alles diese Verbrecher und Hundsforti und Volksverhetzer.
Sie sollten schweigen!
Halt die Klappe, ich mache das, was ich will!
70 Jahre, die Veränderung unserer Gesellschaft zeigen. Am Anfang grundsätzliche Debatten, etwa über die Wiederbewaffnung Deutschlands.
Und so stark zu machen, dass Sowjetrussland erkennt, ein Angriff darauf ist ein großes Risiko für Sowjetrussland selbst.
Und immer wieder Machtkämpfe. Der Versuch 1972 etwa, Kanzler Brandt durch ein Misstrauensvotum abzulösen.
Die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf
das Misstrauensvotum gegen SPD-Kanzler Schmidt 10 Jahre später gelingt. Kohl wird 82 Kanzler. Die FDP bei Koalitionsbildungen häufig das Zünglein an der Waage. Kurz darauf der Einzug der Strickpullover und Vollbärte.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Nach dem Fall der Mauer kommen die Linken in den Bundestag, die Grünen zunehmend etabliert und die SPD zunehmend unter Druck, etwa beim Thema Migration, Gegenangriffe.
Warum schieben Sie dann ab in Baden-Württemberg? Es gibt eben auch einen sehr schmalen Grat zwischen Heiligkeit und Scheinheiligkeit und der ist hier überschritten.
2017 Einzug der AfD, ihr Ton für manche erschreckend.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Dafür rufe ich Sie zur Ordnung.
Natürlich sind wir 80 Millionen Menschen und deswegen ist es aus nicht einfach, aus der Vielzahl der ganz unterschiedlichen Auffassungen, Probleme, Schicksale zu gemeinsamen Handlungen zu kommen. Aber die brauchen wir, sonst haben wir keine so gute Zukunft.
70 Jahre Streit um die besten Ideen für Deutschland unter den Augen des Adlers.
Wie baut man ein Haus fürs Bauhaus? Und wie holt man mit dieser Behausung die 100-jährige Kunst-, Design- und Architekturschule in unsere Zeit? Zum Jubiläum gibt's natürlich x Ausstellungen, aber hier gibt's Bauhaus vom Keller bis unters Dach. Hinter dieser gläsernen Hülle verbirgt sich ein Großteil der Dessauer Sammlung mit über 1000 Exponaten. Und das in einem Gebäude, wie es die Architekten um Walter Gropius heute vielleicht selbst gebaut hätten. Claudia Reiser hat schon mal einen Blick werfen dürfen ins neue Heim fürs Bauhaus.
Sie kennt man. Ikonische Möbel aus der Designschule Bauhaus. Ob Freischwinger oder Lampe, die seinerzeit revolutionären Formen findet man bis heute in Wohnzimmern weltweit. Doch wie kam es zu den Entwürfen? Wie hat die Hochschule gearbeitet? Darauf möchte das Dessauer Bauhausmuseum Antworten geben.
Das bedeutet aber eben auch die große Schwierigkeit, wenn man eine Schule ausstellen will, dass es doch nicht so sehr um die Ergebnisse gehen kann. Das, was ja viele Ausstellungen zum Bauhaus in den vergangenen Dekaden gemacht haben, sondern eher den Weg dorthin.
Den Weg dorthin, den zeigen etwa Material- oder Formstudien. Diese mussten Bauhausschüler als eine Art Aufnahmeprüfung gestalten. Auch Skizzen der Lehrer können die Besucher entdecken und sie schließlich mit den fertigen Produkten vergleichen. Bei all dem zeigt sich stets, worauf es den Bauhausmeistern ankam. Technik und Design sollten verschmelzen. Vom Baukastenmöbel bis zum Küchenhelfer stand Funktionalität und Leichtigkeit an erster Stelle. Von allen Bauhausstätten war die Designschule in Dessau am längsten zu Hause. Das Stadtbild ist geprägt von der Architektur. Schulgebäude und Meisterhäuser zählen zum Welterbe. Doch für die Objektsammlung von Weltrang gab es in Dessau keinen Platz. Bis jetzt.
Es wird sozusagen die Verbindung geschaffen zwischen dem, was in diesen Gebäuden stand oder hergestellt wurde, und dem, was wir hier im Bauhausmuseum präsentieren können.
Vom Entwurf bis zum fertigen Museum dauerte es nur rund 4 Jahre. Das Gebäude ist nicht klassisch im Bauhausstil, doch die spanischen Architekten sehen sich durchaus in der Bauhaustradition.
Ich würde sagen, es kommt viel, aber indirekt, in einer Art und Weise, dass mit so wenig Elemente wie möglich. Das hat viel zu tun mit der Modernität und effizienter Weg des Bauhauses.
Ein lebendiger Ort auch für alle Dessauer soll das Museum sein. Und so beherbergt es nicht nur die Ausstellung, sondern im Erdgeschoss auch einen Ort für Aufführungen und Begegnungen.
Und wir kommen zum Sport. Niederlagen schmerzen am Tag danach ja oft noch mehr als mit dem Anpfiff. Das ist wohl auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft in der EM-Qualifikation so, Julia Büchler.
So ist es. Dass, ja, nach dem 2:4 gegen die Niederlande gestern, da war Bundestrainer Joachim Löw heute wohl vor allem als Seelentröster gefragt. Viel trainiert wurde nicht, dafür viel analysiert. Hauptthema natürlich die 4 Gegentore. Nach der Pause. Zur Halbzeit hatte Deutschland ja noch mit 1:0 geführt. Hauptproblem die Abwehr. Und jetzt fällt auch noch Nico Schulz aus, der Außenverteidiger aus Dortmund. Der hat sich am Fuß verletzt, ein Band ist angerissen. Er ist abgereist aus dem Teamhotel bei Hamburg, vor dem sich die Stammspieler heute erst gar nicht gezeigt haben.
Warten. Es lässt sich keiner blicken heute Mittag. Hinter den Vorhängen haben sie vielleicht noch ein bisschen zu knabbern. Die Bilder haben sie eh im Kopf.
Tor für die Niederlande! Es hat sich angedeutet! Frei vom Tor und das Tor! 3:2 mit Pitch vom Tor. Da kommt der Ball rein in den Strafraum, das ist das Tor. Die Niederländer kontern sich hier zum 4:2.
Und nun Montag in Belfast gegen bislang ungeschlagene Nordiren.
Wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen. Wir wissen natürlich auch um die Situation in der Tabelle. Und deswegen gilt es natürlich auch, wenn es ein Auswärtsspiel ist, dort auf Sieg zu spielen.
Natürlich kommt der Druck jetzt auf, aber wir können damit umgehen und müssen auch damit umgehen.
Von der Herangehensweise ändert sich für uns nicht viel. Ich sag mal, alle anderen Spiele, die jetzt noch kommen, die müssen wir so oder so gewinnen.
Sorry. Gute Besserung.
Wir müssen uns natürlich verbessern, was die Konstanz betrifft, dass wir sowas über 90 Minuten hinbekommen.
Jetzt in Nordirland, nächstes Spiel, 3 Punkte, das ist für uns wichtig.
Darüber hinaus, die Pleite von gestern, ratzfatz, verarbeiten.
Dann haben sie die Deutschen schwindelig gespielt mit Pitch, Patsch, Pitch vom Tor, freigespielt, reingeschossen.
Etwas weniger rasant ging es heute kurioserweise in der Formel 1 zu. Bummeltempo statt Vollgas und das in der Schlussrunde der Qualifikation zum Großen Preis von Italien. Charles Leclerc schnappt sich die Pole Position, Ferrari hofft auf einen Heimsieg und natürlich auf ein paar schnellere Runden als die letzte von heute.
Am Ende gerät die Zeitenjagd zu einer Farce. Kein Fahrer will dem anderen Windschatten geben, sie bummeln geradezu über die Strecke. Großer Verlierer, Sebastian Vettel. Denn der Ferrari-Pilot kommt nicht mehr an den Konkurrenten vorbei und schafft so innerhalb des Zeitlimits keine schnelle Runde mehr.
Natürlich ist es schwachsinnig, aber auf der anderen Seite kann man sagen, ohne Windschatten die Runde zu starten, ist genauso irrsinnig. Ich habe ja einen fairen Schuss gehabt im ersten. Ja, aber hatte keinen, der vor mir war. Intern war die Absprache ein bisschen anders.
Sebastian Vettel hätte im zweiten Versuch die Sogwirkung vom Windschatten seines Teamkollegen erhalten sollen. Zudem kommt es aber eben nicht mehr. So reicht Charles Leclerc, dem großen Gewinner, seine erste schnelle Runde unter Mithilfe von Vettels Windschatten zur Pole Position. Der Heppenheimer, eigentlich schneller, kommt über Startplatz 4 nicht hinaus.
Im Finale der US Open spielt Rafael Nadal morgen um seinen 19. Grand-Slam-Titel. Zum 5. Mal schon steht er in New York bereits im Endspiel. Nadals Gegner ist Daniel Medvedev aus Moskau, aktuell Nummer 5 der Tennis-Weltrangliste. Für ihn ist dieses Finale eine Premiere. Mit 23 Jahren ist der Russe ganze 10 Jahre jünger als Nadal.
Die deutschen Tischtennisherren haben bei den Team-Europameisterschaften in Nantes das Finale erreicht. Patrick Franziska, Timo Boll und Dimitri Ovtcharov besiegten Gastgeber Frankreich deutlich mit 3:0. Der Weltranglisten siebte Timo Boll im schwarzen Dress zeigte sich wie schon im gesamten Turnier in herausragender Form. Boll sorgte für den wichtigen ersten Punkt in diesem Halbfinale. Auch Dimitri Ovtcharov war anschließend für die Franzosen zu stark und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Patrick Franziska machte mit einem souveränen Sieg den Finaleinzug perfekt. Im Endspiel morgen trifft Titelverteidiger Deutschland dann auf Portugal.
Tischtennisbälle sind übrigens exakt genauso groß wie Lottokugeln, Durchmesser 4 cm. Mit etwas Glück bringen Ihnen diese kleinen Kugeln heute das große Geld. Hier sind die Lottozahlen. 9, 11, 28, 29, 35, 36, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und bleibt uns noch ganz schnell der Blick auf Sonntagswetter, Claudia.
Karin Mioska, es wird meistens ziemlich nass, gibt dichte Wolkenfelder und im Süden zieht sogar kräftiger Regen auf. Das heißt, der morgige Tag eher ungemütlich. Heute schon gab es vor allem im Südosten kompakte Wolken. Von Nordwesten lockerte es dann im Laufe des Nachmittags auch mal auf. Dann folgten noch so ein paar Schauer. Insgesamt aber kommt jetzt kühle bis kalte Luft aus Norden. Und zwar mit diesen Tiefdruckgebieten. Dagegen im Osten oder östlich von uns kommt deutlich wärmere Luft nach Norden. Das heißt gleicher Breitengrad, aber ganz andere Temperaturen. Glasgow 17 Grad, heute Moskau 22. Und eben bei solchen Lagen, wo kalte Luft aus Norden kommt, hat man in Südfrankreich häufig mit kräftigem Wind, dem Mistral, zu tun. Avignon heute 80 Kilometer pro Stunde. Insgesamt also kühler in den kommenden Tagen. In Leipzig kommt dicker Regen auf. Vor allem am Montag wird es dort heftig regnen. Deswegen da dann gerade mal 14 Grad. Danach aber, und das wird in weiten Teilen Deutschlands so aussehen, nochmal deutlicher Temperaturanstieg auf 20, 22 Grad. Jetzt in der Nacht haben wir es vor allem im Westen noch mit zum Teil auch kräftigeren Schauern zu tun. Nach Osten hin ist es trocken, dort aber wird es Nebel geben und über die Ostsee zieht letzter Regen jetzt raus. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 12 bis 8 Grad. Morgen Vormittag starten wir weiterhin mit Schauern in der Westhälfte. Das sind da nur einzelne. Aus Südwesten aber kommt kräftiger Regen auf. In der Osthälfte Deutschlands insgesamt Sonnenschein nach Nebelauflösung. Im Laufe des Nachmittags werden die Schauer in der Westhälfte kräftiger. Der starke Regen aus Südosten, der wird sich weiter ausbreiten. Das heißt, da kann es dann zum Teil auch mal kräftiger schütten. Die Temperaturen deswegen am Alpenrand 12, 13 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 21. Der Wind ist meist nur schwach unterwegs, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Und ziemlich durchwachsen geht es auch am Montag weiter. Reste der Front, Reste von Regen hängen dann noch von Schleswig-Holstein bis zum Alpenrand. Dafür regnet es dann zum Teil kräftig Richtung Sachsen, aber auch Brandenburg. Und am Dienstag nur im Nordwesten noch heftigere Schauer. Sonst schon wieder meist trocken mit etwas Sonne und wärmer.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten sehen und hören Sie jetzt das Wort zum Sonntag, in dem es heute um die Frage der Menschenrechte in Hongkong geht. Anschließend ermittelt Sherlock Holmes und wir sind morgen wieder für Sie da nach Anne Will, 11:15. Eine gute Nacht. Bis dahin.